Geschwister, ich grüße euch alle herzlich zu dieser Bibelstunde an diesem doch sehr warmen Tag. Sehr heiß, richtig. Aber es freut mich, dennoch einige von euch sehen zu können. Und ich hoffe sehr, dass der Herr uns die Kraft gibt, diese Stunde doch durchzuhalten und uns zu konzentrieren auf das, was er uns zu sagen hat. Da es doch kein leichter Abschnitt ist, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, aus dem Buch der Offenbarung. Und so lasst uns gemeinsam dieses Buch aufschlagen und den Text lesen und dann um Gottes Beistand beten. Offenbarung Kapitel 20, die Verse 1 bis 6. Und hier heißt es in Gottes Wort: Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn, damit er nicht mehr, und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er eine kleine Zeit gelöst werden. Und ich sah Throne, und sie saßen darauf, und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und an ihre Hand. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Unser Vater im Himmel, wir beten dich an und deinen Sohn Jesus Christus, den du zum König gemacht hast, aller Könige und zum Herrn aller Herren, der, nachdem er sich selbst geopfert hat als Mensch auf dieser Erde, in den Himmel aufgestiegen ist und sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt hat. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du nun im Himmel sitzt und dich erfreust an deiner Braut, aber dass du dich ebenso nach ihr sehnst und den Tag kaum abwarten kannst, wo du wieder auf diese Erde kommst, um den Feind zu besiegen und um deine Herrschaft aufzubauen mit deiner Gemeinde zusammen. Und wir danken dir für den Text, den wir eben gelesen haben. Und wir möchten dich von ganzem Herzen bitten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist hilfst, diesen Text recht zu verstehen. Und vor allem, dass du uns auch lehrst, welche Auswirkungen und Anwendungen dieser Text für uns heute als Gemeinde hat, damit du verherrlicht wirst und wir als deine Braut vorbereitet werden, dir entgegen entrückt zu werden. In Jesu Namen. Amen. Wir haben letzte Woche in Offenbarung 19 von der Wiederkunft Jesu gehört und dass bei seiner Wiederkunft wir als Gemeinde dabei sein werden, wenn er auf diese Erde kommt, um den Antichristen und den falschen Propheten und das Heer, das sich gesammelt hat, um den falschen Propheten und den Antichrist endgültig zu besiegen. Wir haben letzte Woche gesehen, dass Jesus Christus sichtbar auf diese Erde kommen wird, auf dem Ölberg, und dort wird er dann seinen Feind, den Antichristen, besiegen. Doch bei seiner zweiten Wiederkunft läutet zugleich auch seine tausendjährige Herrschaft auf dieser Erde ein. Und das ist, was wir jetzt gelesen haben. Das heißt, unmittelbar, nachdem Jesus auf diese Erde gekommen ist und er den Antichrist und den falschen Propheten geschnappt hat, ohne großen Aufwand, und sie in den Feuersee geworfen hat, und er das Heer, also das Kriegsheer des Antichristen, vernichtet hat durch das Schwert, das aus seinem Munde kommt, das heißt, durch das Wort, das er gesprochen hat. Unmittelbar danach beginnt seine tausendjährige Herrschaft auf dieser Erde. Das ist, was wir nun in diesem Text gelesen haben. Nun, Geschwister, wir wissen, dass in der Kirchengeschichte, das heißt in den letzten 2000 Jahren, unterschiedliche Deutungen über diesen Text hervorgekommen sind. unterschiedliche Deutungen über das tausendjährige Reich und insbesondere zwei Deutungen sind uns bekannt. Und zwar einmal, dass dieser Text wörtlich zu verstehen ist, das heißt, dass Jesus Christus wirklich sichtbar auf diese Erde kommt, dass die Toten wirklich lebendig werden, also physisch auferstehen in Leibern und mit ihm gemeinsam auf dieser Erde herrschen werden. Das ist die eine Sichtweise über diesen Text. Und die andere Sichtweise, die auch sehr verbreitet und vertreten ist, ist die, dass dieser Text geistlich zu verstehen sei. Das heißt, dass es hier nicht um eine physische Auferstehung geht und nicht um eine begrenzte Zeit von 1000 Jahren, sondern dass es geistlich zu verstehen ist, dass wir uns aktuell in diesem tausendjährigen Reich befinden und dass diese Auferstehung, von der in diesem Text die Rede ist, nicht physisch, also leiblich zu verstehen ist, sondern geistlich, also die Wiedergeburt. Das ist die erste Auferstehung. Und diese zwei Deutungen hauptsächlich gibt es über diesen Text. Und es ist interessant, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen und beobachten, welche Auffassung wie und wann entstanden ist, dann müssen wir feststellen, dass doch das wörtliche Verständnis dieses Textes eigentlich zu Beginn, seit Anfang der Christenheit vertreten war. Das heißt, die Leser der Offenbarung, die Empfänger, an die Johannes geschrieben hat, die haben diesen Text wörtlich verstanden. Bis ungefähr in das 3. Jahrhundert nach Christus vertraten die Christen eigentlich diese Auffassung, dass dieser Text wörtlich zu verstehen sei. Das heißt, dass Christus auf diese Erde kommt, um 1000 Jahre sichtbar sein Reich hier aufzubauen, um von Jerusalem aus zu regieren. Einer der Kirchenväter, Irenäus, er warnte sogar davor, solche Stellen wie diese aus der Offenbarung allegorisch zu deuten. Und er lebte bis ins 2. Jahrhundert nach Christus. Und ungefähr im Jahre 350 nach Christus begann dann die allegorische Auslegung. Sie stammte aus Alexandria, das heißt aus Ägypten, und dort entstand diese allegorische Auslegung, diese symbolische Auslegung der Schrift und auch der Offenbarung. Und dann vor allem unser lieber Bruder und Freund Augustinus, den wir alle sehr schätzen, er breitet diesen Gedanken dann sehr stark aus, dass das tausendjährige Reich, von dem hier in der Offenbarung die Rede ist, nicht wörtlich zu verstehen sei, sondern symbolisch. Und er legte diesen Text genauso aus, wie ich es eben gesagt habe, dass Christus nicht sichtbar auf diese Erde kommen wird, um 1000 Jahre zu herrschen, sondern dass diese 1000 Jahre einfach eine lange Zeitspanne ist, und das ist das Zeitalter der Gemeinde, und dass diejenigen, die hier beschrieben werden, dass sie vom Tode auferstehen, einfach die geistliche Auferstehung gemeint ist, dass sie vom geistlichen Tod ins geistliche Leben kommen, bis Christus dann letztendlich den Satan vernichten wird und der neue Himmel und die neue Erde aufgebaut wird. Nur die Schrift und vor allem hier Verständnis. Wir wollen oder wir sehen die Schrift und vor allem hier diesen Text der Offenbarung wörtlich. Wir hängen uns an die ersten Leser der Offenbarung und wollen auch, wie wir bereits die Offenbarung ausgelegt haben, diese Stelle wörtlich verstehen. Wenn wir die anderen Zahlen der Offenbarung wörtlich verstanden haben, dann wollen wir auch diese 1000 Jahre hier wörtlich verstehen. Und vor allen Dingen in Offenbarung Kapitel 20 wird die Zahl oder der Begriff 1000 Jahre insgesamt 7-mal verwendet. Sechsmal verwendet. Und wenn diese Zahl 6-mal verwendet wird, dann wollen wir davon ausgehen, dass uns Gott etwas zu sagen hat, wenn er diese Zahl deutlich ausspricht. Wenn es noch eine lange Zeitperiode gewesen wäre, dann hätte doch der Heilige Geist Johannes auch inspirieren können, dass er einfach gesagt hätte, und eine lange Zeit oder über tausende von Jahren oder wie auch immer. Nein, der Heilige Geist wollte, dass Johannes hier aufschreibt, es sind 1000 Jahre, weil, so ist unser Verständnis, es sich wirklich um literarisch 1000 Jahre handeln wird, wo Christus auf dieser Erde sichtbar herrschen wird. Ganz grob zum Hintergrund und zur Entstehung dieser zwei Ansichten. Und aus dem Text, den wir nun gelesen haben, die ersten 6 Verse des 20. Kapitels, ergeben sich zwei zentrale Ereignisse, die wir nun mit Gottes Hilfe gemeinsam betrachten wollen. Zwei zentrale Ereignisse. Das erste Ereignis wird in den Versen 1 bis 3 geschildert. Satan wird für 1000 Jahre gebunden. Das ist das erste Ereignis. Das zweite Ereignis finden wir in den Versen 4 bis 6. Christus herrscht für 1000 Jahre. Diese zwei großen Ereignisse. die Bindung Satans für 1000 Jahre und die Herrschaft Christi für 1000 Jahre auf dieser Erde. Und diese zwei wollen wir uns nun gemeinsam anschauen, weil diese Wahrheit über die Zukunft und über das zukünftige 1000-jährige Reich unser Leben jetzt schon hat Auswirkungen auf dieses zukünftige Ereignis. Denn wir werden mit Christus gemeinsam herrschen auf dieser Erde. Und je nachdem, wie wir hier auf dieser Erde gelebt haben, je nachdem, wie treu wir mit dem umgegangen sind, was wir von Christus hier bekommen haben, umso größer wird die Auswirkung sein auf dieser Erde, wenn wir mit ihm herrschen werden. Umso größer wird unser Herrschaftsbereich sein. Darauf werden wir am Ende noch der Auslegung näher eingehen, sofern die Zeit uns reicht. Wenn nicht, dann machen wir da nächste Woche weiter. Aber lasst uns nun zum ersten Ereignis gehen, zur Bindung des Satans für 1000 Jahre. Hier heißt es in Vers 1, und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen und die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er eine kleine Zeit gelöst werden. Hier wird uns die Gefangennahme, der Verschluss, die Versiegelung des Satans beschrieben für 1000 Jahre. Und insgesamt 4 Informationen über die Gefangennahme Satans werden uns hier vermittelt. Erstens wird uns gezeigt, wer genau ihn bindet. Zweitens wird uns die Information gegeben, wie lange Satan gebunden wird. Drittens, wo genau er gebunden wird. Und viertens, wieso er gebunden wird. Diese 4 Informationen sind wichtig für uns zu verstehen, was die Gefangennahme Satans angeht. Also erstens, wer bindet ihn denn? Hier wird von einem Engel geredet, der aus dem Himmel herabkommt, und dieser Engel hat den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand. Das ist ein Engel, der vom Himmel kommt, um den Satan zu binden. Und es ist interessant. Der Satan ist eigentlich der größte Engel gewesen, den Gott geschaffen hat. Einer der mächtigsten Engelwesen. Und als er gefallen ist, warf Gott ihn auf die Erde und verflucht ihn in gewisser Weise. Und Satan hat eine große Macht, denn er riss sämtliche Engel mit sich aus dem Himmel und verführte sie in gewisser Weise. Satan hat eine große Macht. Und wir haben bereits in Offenbarung 12 gesehen, dass der Satan mit dem Erzengel Michael kämpfte. Und dieser Erzengel Michael warf ihn schließlich auf die Erde, aber zuvor musste ein Kampf stattfinden. Das heißt, der Satan ist mächtig, er hat Kraft, er hat Gewalt. Hier wird uns jetzt beschrieben, dass ein Engel aus dem Himmel kommt. Und dieser Engel, hier wird nichts von einem Kampf beschrieben. Hier wird nichts von einem Streit beschrieben. Hier wird uns einfach beschrieben, dass dieser Engel den Satan packt und ihn bindet und ihn verschließt. Das heißt, dieser Engel kommt mit göttlicher Autorität und mit göttlicher Kraft. Das wird uns dadurch sichtbar, dass es heißt, er kommt aus dem Himmel und er hat einen Schlüssel und eine Kette, die er von Gott bekommen hat. Das heißt, er ist von Gott ausgesendet worden, um den Satan zu binden. Mit einem Ziel wurde er ausgesendet und mit göttlicher Kraft. Vielleicht ein Gedankensprung für uns heute, wenn wir predigen oder wenn wir im Auftrag Gottes ausgesendet werden, Dienste zu verführen. Dann werden wir im Auftrag und in der Autorität Gottes gesendet. Jesus Christus sandte seine Jünger und sie trieben Dämonen aus. Jesus Christus sendet seine Gemeinde, um Gemeinden zu bauen. Und einzig und allein auf dieser Grundlage und in der Autorität Gottes und Jesu Christi sind wir in der Lage, diese Dienste auszuführen. Nicht aus uns heraus. Und der Engel konnte es auch nicht aus sich heraus tun, aber weil er von Gott gesendet wurde, und von Gott bevollmächtigt wurde, konnte er den Satan binden. Also wer bindet ihn? Ein Engel. Ein Engel mit Gottes Autorität. Wie lange wird der Satan gebunden? Hier heißt es in Vers 2, und er, also der Engel, griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre. Für 1000 Jahre wird der Satan gebunden werden. Es ist interessant, hier heißt es, und er griff den Drachen. Und dieses Wort oder dieser Begriff Griff verdeutlicht nochmals die Autorität, die der Engel besitzt. Denn dieses Wort bedeutet besitzen oder festnehmen. Es hat auch einen juristischen Gedanken. Es bedeutet rechtmäßig festnehmen oder beschlagnahmen. Also wenn du etwas verbockt hast und wenn du deine Steuern nicht gezahlt hast oder Sonstiges getan hast, sie sind bevollmächtigt, kommt im Auftrag des Staates zu dir, dann haben sie das Recht, dich zu greifen. Sie sind bevollmächtigt. Und sie werden dich greifen und sie werden dich einsperren. Das ist der Gedanke hinter diesem Wort. Das heißt, der Engel kommt hier im Auftrag der höchsten Instanz des Universums, um den größten Verbrecher des Universums rechtmäßig gefangen zu nehmen und einzusperren. Das ist der Gedanke hinter diesem Wort. Und zwar für 1000 Jahre. Die Zeit ist begrenzt. Wir lesen am Ende von Vers 3, dass er nach diesen 1000 Jahren nochmal losgelassen werden muss. Aber er wird gebunden für 1000 Jahre. Dazu komme ich jetzt. Danke. Was ist der Unterschied? Also der Engel oder Johannes bezeichnet den Satan oder den Teufel hier mit vier Namen. Und er griff, also rechtmäßig gefangen nehmen, er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist. Das sind vier Bezeichnungen über den Satan, über den Teufel, wie man auch immer ihn nennen will, die wir in der Schrift häufig finden. Das sind die geläufigen Namen des Luzifers sozusagen. Und der Gedanke hier ist, zuerst wird er hier als Drache bezeichnet. Als Drache begegnete er uns schon in Offenbarung Kapitel 12. Ein Drache ist ein Verderber. Ein Drache ist jemand, der Schaden und Zerstörung anrichtet. Und zwar richtet dieser Drachen explizit Zerstörung und Schaden am Volk Israel und an den Heiligen Gottes an, laut Offenbarung 12. Er wird hier aber auch als Schlange bezeichnet. Und die Schlange kennen wir noch aus dem Garten Eden. Die Schlange kam listig zu Eva, um sie zu verführen. Das heißt, hier wird er als der Verführer, der Verleugner, der Lügner beschrieben. Der dritte Name beschreibt Teufel, also der Verkläger. Er verklagt die Gläubigen vor Gott. Er verklagt dich und mich vor Gott. Und Satan. Hinter diesem Wort Satan, hinter der hebräischen Wurzel dieses Namens, steht etwas wie sich zu widersetzen, zu trotzen. Und das ist genau ein Beispiel oder die Beschreibung Satans. Er ist es, der sich gegen Gott die ganze Zeit widersetzt. Er ist es, der sich gegen Gott die ganze Zeit erhebt und ihn trotzt. Und Johannes, vom Heiligen Geist inspiriert, verwendet hier diese vier Begriffe des Satans, um aufzuzeigen, das ist der Teufel. Das ist der Satan, der uns mit List verführt, der uns verklagt vor Gott, der zerstört und mordet, der uns verfolgt, der Gott die ganze Zeit widersetzt. Aber was passiert mit ihm? Genau dieser große, mächtige Verführer und Mörder und Widersetzer und Verkläger wird gebunden und weggeworfen. Und Johannes will hier deutlich machen, dass genau dieser Einfluss, den der Satan hat, nämlich zu morden, zu verführen, anzuklagen und sich zu widersetzen, wird für 1000 Jahre nicht mehr existieren. Deswegen nennt man dieses tausendjährige Reich auf dieser Erde auch immer wieder das tausendjährige Friedensreich. Und ich denke, das ist wirklich die Absicht dahinter. Sonst hätte er einfach sagen können, und Satan wurde gebunden. Nein, er will uns das ganze Ausmaß und den Einfluss, den der Satan besitzt, aufzeigen durch diese vier Namen und zeigt, und das wird aufhören für 1000 Jahre. Das wird nicht mehr existieren für 1000 Jahre. Er legt ihn also in Fesseln. Das ist also die Dauer, die Zeit, wie lange wird der Satan gebunden? Für 1000 Jahre. Für 1000 Jahre wird dieser Einfluss des Satans aufhören. Und hier ist wichtig zu beachten, der Mensch von Natur aus wird weiterhin verdorben sein. Die Menschen, die im tausendjährigen Reich geboren werden, sie werden immer noch mit einer sündigen Natur geboren werden. Das heißt, das Böse im Menschen existiert weiter in diesem tausendjährigen Reich. Aber der äußere Einfluss des Satans, den Menschen zu verführen und zu verleiten und von Gottes Wege abzubringen, dieser Einfluss wird weg sein. Und deswegen werden wir gleich noch sehen, werden auch diejenigen, die in diesem tausendjährigen Reich leben und nicht direkt an Gott glauben, dennoch friedlich miteinander leben können. Und sie werden sogar zu Christus kommen, um von ihm zu lernen. Nun, als drittes, wo genau wird der Satan festgehalten und gebunden werden? Vers 3a, und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm. Der Aufenthaltsort, wo der Satan eingesperrt werden wird, ist der Abgrund. Laut Offenbarung 12 ist aktuell oder noch in der Zukunft, je nach Auslegung, der Aufenthaltsort des Satans die Erde oder die Luft, wie wir es in Epheser 5 lesen. Also der Machtbereich des Satans ist aktuell auf dieser Erde. Deswegen kann er auch noch verführen und morden und sich Gott widersetzen. Aber er wird in den Abgrund gesperrt werden. Und der Abgrund ist der Ort, wo sich böse Geister aufhalten. Haben wir auch in Offenbarung 9 gelesen. Der Abgrund ist der Ort, von dem der Antichrist kommen wird. Er wird vom Abgrund kommen. Und sehr interessant zu lesen ist, dass selbst einige Dämonen Angst haben vor diesem Ort, dem Abgrund. Als Jesus auf dieser Erde war und Dämonen austrieb, kam er zu einem Besessenen und wollte die Dämonen von diesem Besessenen austreiben. Und dann sagten die Dämonen in dem Besessenen zu Jesus folgende Worte aus Lukas 8, Vers 31. Also sie sagten zu ihm, dass er ihnen nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren. Also sie hatten Angst davor, dass der Herr Jesus die Dämonen in diesen Abgrund schickt. Und was machte er dann? Er trieb sie in die Schweine und die Schweine warfen sich dann in den See hinab. Das heißt, selbst Dämonen fürchten sich vor diesem Ort. Und wenn selbst Dämonen sich vor diesem Ort fürchten, dann muss es wahrlich ein Ort der Dunkelheit und des Grauens sein. Und an diesen Ort wird der Satan gebunden werden. Hier heißt es, und warf ihn in den Abgrund. Das heißt, der Engel hat wirklich Autorität von Gott, siegelte über ihn in diesen Abgrund und er schloss zu und versiegelte über ihm. Mit dem Schlüssel des Abgrunds schloss er zu und er versiegelte diesen Schloss mit einem Siegel. Nun, etwas zu versiegeln ist ein Ausdruck von Eigentum, von Autorität. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das bedeutet, wir sind Gottes Eigentum. Dass hier der Abgrund versiegelt wird, der Ort, wo der Satan hineinkommt, bedeutet, das ist Gottes Eigentum. Gott hat Macht, dieses Siegel zu brechen und wieder zu öffnen oder auch zu schließen. Es ist Gottes Eigentum. Und er hat die Macht, den Satan so lange zu binden, wie er will. Und wenn es 2000 Jahre sein sollten, dann hätte er ihn 2000 Jahre gebunden. Und wenn es eine Ewigkeit sein sollte, dann wäre es eine Ewigkeit. Und Gott wird ihn wieder freilassen, aber nur für eine kurze Zeit, um ihn dann endgültig für immer und ewig in den Feuersee zu werfen. Das heißt, Gott hat hier Autorität. Und an dieser Stelle kam mir bei der Vorbereitung eine Anwendung oder eine Übertragung auf Jesus Christus. Nicht wahr, auch unser Herr Jesus Christus wurde in ein Grab gelegt und auch sein Grab wurde in gewisser Weise verschlossen mit einem großen Stein. Und wir lesen sogar, dass dieser Stein versiegelt wurde mit dem Abzeichen des Kaisers und Wachen haben sich davor gestellt. Das heißt, es ist das Eigentum des Kaisers und nur der Kaiser hat die Autorität zu sagen, brecht das Siegel und öffnet das Grab. Aber bei unserem Herrn Jesus ist es anders. Er hatte die Autorität und die Macht, dieses Siegel selber zu öffnen, zu brechen. Und er ist von den Toten auferstanden. Und das ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Und das ist die einzige Hoffnung, wieso wir auch diese Zeilen lesen können und uns sicher sein können, dass Jesus Christus mit uns auf diese Erde kommen wird, lebendig, um zu herrschen. Aber nicht so beim Satan. Er hat keine Autorität und keine Macht, dieses Siegel zu öffnen, weil es Gottes Siegel ist. Und dann zum vierten: Wieso wird Satan gebunden werden? Wieso wird Satan gebunden werden? Damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Mit dem Wort damit wird begründet, wieso er für 1000 Jahre im Abgrund versiegelt werden wird. damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Hier wird er nochmals als Verführer beschrieben. Und der Satan, seitdem er abgefallen ist in gewisser Weise und Gott den Menschen im Garten Eden geschaffen hat und der Satan zu Eva kam und sie verführte und sie auf seine Verführung hereingefallen ist und somit dann auch Adam, ist der Satan ein Verführer der Menschen und der Nationen. Sämtliche Nationen betrieben und betreiben Götzendienst aufgrund der Verführung des Satans. Und selbst Israel, das auserwählte Volk Gottes, das eigentlich ein heiliges Volk sein sollte, ein auserwähltes Königreich, eine Priesterschaft, die Gott dienen sollte, wurde vom Satan immer wieder verführt, immer wieder zum Götzendienst verführt. Und sogar wir als Gemeinde können, oder einzelne Leute aus der Gemeinde, können vom Satan noch verführt werden. Das können wir in 2. Korinther 11 ab Vers 3 genauer nachlesen, wenn es euch interessiert. Das, nur nebenbei gemerkt, ist ein Anzeichen dafür, dass der Satan jetzt aktuell noch nicht gebunden sein kann, denn sonst könnte er uns nicht mehr verführen. Aber er hat immer noch diesen Verführungscharakter und er kann immer noch die Gläubigen verführen. Aber hier wird uns beschrieben, wieso muss er und wieso wird er für 1000 Jahre im Abgrund verschlossen werden, damit er die Nationen nicht mehr verführen kann. Und das ist das Herrliche. Das heißt, die Menschen und die Völker, die im tausendjährigen Reich auf dieser Erde existieren werden, werden nicht mehr unter dem Einfluss, unter diesem verführerischen Einfluss des Satans stehen, sondern sie werden unter dem herrlichen Einfluss Jesu Christi stehen, der von Jerusalem aus regieren wird. Wir haben einige Stellen aus dem Alten Testament, die uns dieses tausendjährige Friedensreich auf dieser Erde beschreiben. Ich möchte drei mit euch aus dem Propheten Jesaja ganz kurz anschauen. Schlag mir bitte Jesaja Kapitel 2 auf. Die Verse 2 bis 4. Ich lese ab Vers 1, damit wir auch deutlich sehen können, an wen diese Worte gerichtet sind. Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat. Und es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Herrn, des Hauses des Herrn feststehen auf dem Gipfel der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs. Und er wird uns belehren aus seinen Wegen und wir wollen wandeln auf seinen Pfaden. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und Recht sprechen vielen Völkern. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Ist das aktuell bei uns der Fall? Nun, ich sehe es nicht. Aber hier wird beschrieben, dass es einen Ort geben wird und das ist Zion, das ist Jerusalem. Dort wird Christus leibhaftig auf seinem Thron, auf dem Thron Davids sitzen und von dort aus wird er über die ganze Erde herrschen. Alle Nationen, alle Völker, die dort existieren werden, werden unter seiner Herrschaft stehen und sie werden sogar zu ihm kommen, um von ihm belehrt zu werden, wie sie wandeln sollen und dann werden sie in seinen Wegen wandeln und der Einfluss des Satans von außen wird nicht mehr sein. Es wird sogar so weit kommen, dass sie die Waffen, die sie besitzen, umschmieden, umfunktionieren werden. Vielleicht kommt die Frage auf, nun, welche Völker und Nationen wird es denn dort geben? Es ist eine, ja, man könnte hier länger darauf eingehen, aber zu dem Zeitpunkt, wo Jesus Christus wiederkommen wird, werden ja noch einzelne Völker auf dieser Erde existieren. Wir haben in Offenbarung 19 gesehen, wie Jesus auf diese Erde kommt. Und der Antichrist mit dem falschen Propheten und mit ihrem Herr wird gegen Christus Krieg führen. und der Antichrist und sein Herr wird vernichtet werden. Aber die Völker, die auf dieser Erde existieren werden, die werden ja noch leben, wenn er wiederkommt. Und dann beginnt seine tausendjährige Herrschaft mit uns, wir werden später noch sehen, und mit den Erlösten des Alten Testamentes und wir werden verherrlichte Leiber bekommen. Aber die Nationen, die da existieren werden, wenn er auf diese Erde kommen wird, die werden weiter existieren, die werden sich fortpflanzen und Kinder bekommen und so werden es Völker und Nationen sein, die auch auf dieser Erde sein werden, die unter der Herrschaft Christi da sein werden. Lass uns eine weitere Stelle anschauen in Jesaja Kapitel 11, ab Vers 6. Und der Wolf wird sich beim Lamm aufhalten und der Leopard beim Böckchen lagern. Und das Kalb und der junge Löwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Und Kuh und Bären werden miteinander weiden, ihre Jungen zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und der Säugling wird spielen am Loch der Otter. Und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Viper. Man wird weder Böses tun noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn die Erde wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und hier wird uns beschrieben, dass selbst die Natur unter diesem Friedensreich beeinflusst sein wird. Dass selbst die fleischfressenden Tiere und die giftigen Tiere dieser Erde weder den Menschen noch den Tieren gegenseitig Schaden zufügen werden. Und hier heißt es, dass das Recht und die Erkenntnis Gottes über die ganze Erde ausgebreitet sein wird. Genauso wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Das heißt, hier werden wirklich die ganzen Völker, die existieren werden, von Christus regiert und beherrscht werden und unter seinem Einfluss existieren. Ist das nicht eine wunderbare Vorstellung? Danach sehnen wir uns. Und an der letzten Stelle aus Jesaja 65. Auch wenn in diesen Stellen aus dem Propheten Jesaja und anderen Stellen aus dem Alten Testament nicht die genaue Zahl, also die 1000 Jahre erwähnt werden, so deuten diese Stellen doch ganz klar auf diese Zeit der tausendjährigen Herrschaft von Jesus Christus hin. Jesaja 65, die Verse 17 bis 25. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, und an die früheren wird man sich nicht mehr erinnern und sie werden nicht mehr in den Sinn kommen. Sondern freut euch und frohlockt auf ewig über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich verwandle Jerusalem in Frohlocken und sein Volk in Freude. Und ich werde über Jerusalem frohlocken und über mein Volk mich freuen und die Stimme des Weinens und die Stimme des Wehgeschreis wird nicht mehr darin gehört werden. Und dort wird kein Säugling, dies war ein Teil über die Beschreibung des neuen Himmels und der neuen Erde. Und jetzt kommt eine Beschreibung über das tausendjährige Reich auf dieser Erde. Und dort wird kein Säugling von einigen Tagen und kein Greis mehr sein, der seine Tage nicht erfüllte. Denn der Jüngling wird als hundertjähriger sterben und der Sünder als hundertjähriger verflucht werden. Und sie werden Häuser bauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. Sie werden nicht bauen und ein anderer wird es bewohnen. Sie werden nicht pflanzen und ein anderer wird essen. Denn wie die Tage des Baumes sollen die Tage meines Volkes sein und meine Auserwählten werden das Werk ihrer Hände verbrauchen. Nicht vergeblich werden sie sich mühen und nicht zum jähen Untergang werden sie zeugen. Denn sie sind die Nachkommen der Gesegneten des Herrn und ihrer Sprösslinge mit ihnen. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Wolf und Lamm werden zusammen weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange. Staub wird ihre Speise sein, man wird nichts Böses tun und kein Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Hier ist teilweise die Rede von Säuglingen, das heißt, hier werden Kinder geboren in diesem Reich. Aber dann ist auch die Rede von Tausendjährigen, Hundertjährigen, die sterben oder hundertjährige Sünder. Das heißt, hier ist noch die Rede von dem Reich auf dieser Erde, wo zwar der Einflussbereich und die Auswirkungen des Satans nicht mehr existieren, aber der Fluch der Sünde ist immer noch im Menschen drin. Das heißt, wir werden zwar älter werden oder die Menschen werden älter werden, aber sie sind immer noch Sünder. Sie stehen immer noch unter dem Fluch. Und auch in diesem tausendjährigen Reich ist der einzige Weg zur Rettung, indem sie ihre Hoffnung auf den König in Jerusalem setzen, Jesus Christus. Das heißt, hier wird auch noch die Möglichkeit bestehen, in einem hohen Alter zu sterben aufgrund des Fluches der Sünde. Aber dennoch sehen wir anhand von diesem Text, dass dieser Einflussbereich des Satans nicht mehr existiert und ein außerordentliches Reich angebrochen ist, das Reich Jesu Christi. Und in diesem tausendjährigen Reich wird der Satan gebunden sein. Ich finde, Arnold Fruchtenbaum hat in seinem Buch diese Zeit der Herrschaft Jesu Christi auf dieser Erde passend zusammengefasst. Ich zitiere aus seinem Buch Handbuch der biblischen Prophetie. Während dieser Zeit wird Satan verbannt und gebunden sein. Folglich werden Sünde und Tod sehr stark zurückgehen, obwohl diese Mächte zu der Zeit noch nicht völlig beseitigt sein werden. Unter den Menschen werden Wohlstand und Frieden herrschen. Ebenso werden die Tiere untereinander und zusammen mit den Menschen in Frieden leben. Viele unheilvolle Auswirkungen des Fluches, aber noch nicht alle, werden nicht mehr zu spüren sein. Das Recht wird sich von Jerusalem stetig in die ganze Welt ausbreiten. Jeder soll den Ertrag und die Freude seiner Mühe genießen können. Das ist das Reich, das uns die Bibel beschreibt, auf das wir noch warten. Das hier auch in Offenbarung Kapitel 20 beschrieben wird. Wenn wir zurückgehen in Offenbarung 20, dann wird uns gesagt, dass nach diesem tausendjährigen Friedensreich Jesu Christi der Satan noch einmal kurz losgelassen werden muss. Wir werden, so Gott will, nächste Woche etwas mehr darauf eingehen, aber dieses Loslassen des Satans und was dann passiert, wird uns in Offenbarung 20, Vers 7 näher beschrieben. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird ausgehen, um die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl wie der Sand des Meeres ist. Das beschreibt uns die Verdorbenheit des Menschen. Wenn der Satan gebunden ist und Christus herrscht, dann kommen sie zu Christus und wollen von seinem Recht profitieren und sie erleben Wohlstand und genießen es. Aber wenn der Satan wieder losgelassen wird, dann werden all diejenigen, die sich in diesem tausendjährigen Reich nicht zu Christus bekehrt haben, sich nicht im Glauben zu ihm gewendet haben, sich wieder ihrem Vater, dem Satan, hinwenden und mit ihm gemeinsam gegen Christus aufziehen. Das ist unglaublich. Aber diejenigen, die unter seiner Herrschaft profitiert haben, rebellieren auf einmal wieder gegen ihn und ziehen auf mit ihm in den Krieg. Aber hier heißt es, nach diesem muss er eine kleine Zeit gelöst werden. Das heißt, Gott verfolgt ein Ziel mit dem Loslassen des Satans. Und dieses Ziel ist letztendlich, um sich selbst zu verherrlichen und seine große Macht kundzutun, ihn sichtbar in den Feuersee zu werfen. Das ist also das erste große Ereignis, das uns hier in der Offenbarung Kapitel 20 beschrieben wird, die Bindung des Satans und die tausendjährige Herrschaft Christi auf dieser Erde. Das zweite Ereignis, was wir in den Versen 4 bis 6 sehen, beschreibt uns dann näher diese Herrschaft Christi und wer mit Christus gemeinsam herrschen wird. Also Christus herrscht für 1000 Jahre, das zweite Ereignis. Vers 4, und ich sah Throne und sie saßen darauf. Und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Und die, die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild. Und das Mahlzeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und an ihre Hand. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Hier werden uns einige Personengruppen beschrieben, die mit Jesus Christus gemeinsam während dieser Zeitperiode von 1000 Jahren auf dieser Erde herrschen werden. Zunächst wird uns hier beschrieben, und ich sah Throne. Johannes sieht Throne. Ein Thron oder Throne beschreiben einerseits Herrschaft, Macht, Autorität, aber andererseits auch Gericht. Also wenn der Kaiser auf seinem Thron saß, dann herrschte er einerseits, aber andererseits gab es auch einen Thron, wo er sich hingesetzt hat, um Gericht auszuüben. Und das ist auch das Bild hier, wenn wir weiterlesen, dass sie mit Christus herrschen und dass sie ihnen wurde Gericht gegeben, Gericht zu halten in Vers 4. Also das ist der Gedanke dahinter. Er sieht Throne und von diesen Thronen wird Herrschaft und Gericht ausgegeben. Nun, wer sitzt denn auf diesen Thronen, die Johannes hier sieht? Der Text gibt es uns nicht eindeutig her, Aber Stellen des Alten und auch des Neuen Testaments machen deutlich, dass sowohl die Gläubigen des Alten Testaments als auch die Gläubigen des Neuen Testaments auf diesen Thronen sitzen, um mit Christus in seinem Reich mitzuherrschen. Lasst uns einige Stellen anschauen, die diese Wahrheit belegen. Erstens Offenbarung 3. Hier bekommen wir eine Verheißung an die Gemeinde in Laodicea. Offenbarung Kapitel 3, Vers 21. Also hier wird an eine spezielle Gemeinde eine Verheißung gegeben, die aber an jede einzelne Gemeinde und an jeden Gläubigen gerichtet ist. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Das heißt, wenn wir als Gemeinde, wenn du als Gläubiger überwindest, das heißt ausharrst bis zum Ende, den Glauben bewahrst und stirbst oder auch auf andere Wege zum Herrn kommst, wenn du überwunden hast, dann wirst du mit Jesus Christus auf seinem Thron sitzen, um mit ihm zu herrschen. Das sind die Gläubigen des Neuen Testaments. Auch die Apostel, ihnen wird verheißen, dass sie mit Jesus Christus auf Throne sitzen werden, um zu regieren und zu richten. Matthäus 19, Vers 28. Hier spricht Jesus zu seinen Jüngern, zu den Aposteln, die eigentlich noch zum alten Bund gehörten, zumindest zur damaligen Zeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, das heißt bei der Auferstehung der Toten, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, also in Zion, in Jerusalem, auf 12 Thronen sitzen, um die 12 Stämme Israels zu richten. Das heißt, hier wird eine Verheißung an die 12 Apostel gerichtet. Damals war Judas noch dabei, der ist abgefallen, aber ein Zwölfter wurde in Apostelgeschichte, ich meine zwei, hinzugetan. Auf 12 Thronen sitzen, um über die 12 Stämme Israels zu richten, zu herrschen in gewisser Weise. Das heißt, die 12 Apostel werden im tausendjährigen Reich über die 12 Stämme Israels herrschen und wir als Gemeinde werden über die Nationen herrschen. Das heißt, die Apostel, aber auch wir als Gemeinde und auch die Gläubigen des alten Bundes werden auferstehen und mit Jesus Christus auf Thronen sitzen, um zu herrschen. Wir werden gleich noch eine Stelle aus dem Alten Testament anschauen, die davon spricht, dass die Gläubigen des Alten Testaments auch auferstehen werden, um mit Christus zu herrschen. Aber zunächst müssen wir verstehen, die leibliche Auferstehung der Gemeinde von uns als Rückung der Gemeinde, wenn wir heute würden, diese geschieht bei der Entrückung der Gemeinde. Wenn wir heute leben und Jesus Christus kommt, dann werden die Toten, die in Christus Jesus gestorben sind in den letzten 2000 Jahren, leiblich auferstehen und wir werden bei der Entrückung neue Leiber bekommen. Das ist die Wiedergeburt, das ist sozusagen die erste Auferstehung von uns. Die Gläubigen des Alten Testaments werden bei dem zweiten Kommen Jesu Christi auf diese Erde, wo er dann den Antichristen richten wird, um sein Reich aufzubauen, aus den Toten auferstehen. Das lehrt uns der Prophet Daniel in Daniel Kapitel 12. Die Verse 1 und 2. Daniel Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes, also Israel, steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie sie nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. Und davon ist, hier ist die Rede von den 7 Jahren Trübsalzeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Das heißt, Israel wird eine geistliche Erneuerung erfahren in dieser Zeit, am Ende der Trübsalzeit. Jeder, der im Buch geschrieben gefunden wird. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen. Diese zu ewigem Leben und jene zur Schande, zu ewigem Abscheu. Also hier wird beschrieben, dass am Ende der Trübsalzeit Israel eine geistliche Erweckung erfahren wird. Und dann werden auch die Toten, die erschlafen sind, die Toten des Alten Testaments, die Gläubigen, auch erwachen zum Leben. Ist vielleicht ein bisschen viel gerade, kann ich mir vorstellen. Aber ich hoffe, ihr kommt ein wenig mit. Also wir als Gemeinde werden neue Leiber bekommen bei der Entrückung. Und die Gläubigen des Alten Testaments werden geistlich oder werden leiblich auferstehen bei der Wiederkunft Jesu auf diese Erde. Und dann wird sein tausendjähriges Reich beginnen mit uns als Gemeinde und mit den Gläubigen des Alten Testaments gemeinsam. Wir werden alle, die jemals an Jesus Christus geglaubt haben, mit ihm gemeinsam auf dieser Erde herrschen. Das ist also mit den Thronen gemeint, die Johannes hier sieht. Die Throne. Wir werden auf Thronen sitzen. Das bedeutet, wir werden Herrschaft ausüben über Nationen, über die Stämme Israels, werden die Apostelherrschaft ausüben. Wir werden richten. Wir werden Gericht ausüben. Das bedeutet nicht, dass wir jemanden verurteilen, aber wir werden für Recht sorgen. Wir werden herrschen mit Christus. Darauf werden wir gleich noch etwas näher eingehen. Aber Johannes sieht hier zu diesen Thronen noch eine weitere Personengruppe. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren und die, die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen nicht angenommen hatten, an ihre Stirn und an ihre Hand. Hier ist explizit von dieser Personengruppe die Rede, die in während der Zeit der Drangsal, das heißt in diesen 7 Jahren der Trübsalszeit, an Jesus Christus glauben und um seines Namens willen, das heißt um des Zeugnisses Jesu willen, getötet und verfolgt werden. Hier ist die Rede von denen, die während der Herrschaft des Antichristen lebten und ihn nicht angebetet haben, sein Bild nicht angebetet haben, sein Mahl nicht angenommen haben und aufgrund dessen entweder verfolgt oder getötet wurden. Diese Personengruppe wird hier explizit erwähnt, was, denke ich, ein Zeichen der Würde und der Anerkennung Gottes ist gegenüber denen, die ihr Leben nicht geachtet haben, gegenüber dem, was sie von Gott bekommen haben. Sie sind in den Tod gegangen für Jesus Christus und deswegen werden sie hier separat auch nochmal aufgelistet und erwähnt. Und dann wird auch über sie gesagt, am Ende von Vers 4, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Das heißt zusammengefasst, die Gläubigen des Alten Testaments, die Gläubigen des Neuen Testaments und diejenigen, die in der Zeit der Drangsal für Jesus Christus gestorben sind, werden lebendig, leiblich, physisch und herrschen mit Jesus Christus gemeinsam auf dieser Erde. In Vers 5 heißt es, die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Die übrigen der Toten sind die Ungläubigen. Diejenigen, die im Zeitalter der Erde, seit Adam und Eva bis zu diesem Zeitpunkt, nicht an Gott geglaubt haben, nicht an Jesus Christus geglaubt haben und gestorben sind. Diese wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Und dann heißt es in Vers 6, am Ende von Vers 5 und dann Vers 6, dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Dies ist die erste Auferstehung. Das bedeutet, es gibt auch eine zweite Auferstehung. Die zweite Auferstehung ist die Auferstehung derer, die bei der ersten Auferstehung nicht dabei waren, nämlich der Ungläubigen. Diese zweite Auferstehung, die werden wir uns, so Gott will, nächste Woche anschauen. Die finden wir in Offenbarung 20 ab Vers 11, wo Johannes einen großen weißen Thron sieht und dann sieht er Bücher geöffnet und auch ein Buch des Lebens geöffnet und dann sieht er all die Toten vor Christus stehen und das Meer gab die Toten wieder und die Erde gab die Toten wieder und dann all diejenigen, die ungläubig gestorben sind, wurden lebendig und stehen vor Christus, vor diesem großen weißen Thron, um gerichtet zu werden, um schließlich dann in die Hölle geworfen zu werden. Und das ist der zweite Tod. Das lesen wir in Offenbarung 20, Vers 14. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod. Der zweite Tod ist die ewige Verdammnis. Der erste Tod ist der geistliche Tod, die Trennung von Gott. Der zweite Tod ist die ewige Trennung und die ewige Pein in der Hölle unter Gottes Zorn. Und hier heißt es bei uns in unserem Text nun, glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Oh, wehe dem, der teilhat an der zweiten Auferstehung. aber glückselig bist du, das heißt glücklich zu preisen, bist du, wenn du Teil hast an der ersten Auferstehung. Entweder lebendig bei der Entrückung Jesu oder wenn du davor stirbst, dann wirst du leiblich auferstehen, wenn Jesus Christus die Gemeinde zu sich holt. Glückselig bist du, wenn du hieran Teil hast. Denn, Vers 6, über diese hat der zweite Tod keine Gewalt. Das ist die Hoffnung, die du und ich haben. Weil Jesus Christus den Tod überwunden hat, wird der zweite Tod für die, die an ihn glauben, keine Gewalt haben. Die Trennung von Gott, die äußerste Finsternis, er wird keine Macht über uns haben. Sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Wir werden mit Christus herrschen 1000 Jahre. Das Interessante ist hier, dass wir oder diejenigen, die mit Jesus auf dieser Erde sein werden, Priester Gottes und des Christus genannt werden. Nun, was war die Aufgabe eines Priesters? Im Alten Testament, im Neuen Testament werden wir als Gemeinde auch eine heilige Priesterschaft genannt, aber explizit im Alten Testament, was war die Aufgabe eines Priesters? Nun, in erster Linie, er hatte dieses große Vorrecht und Privileg, in die Gegenwart Gottes zu treten. Er vermittelte in gewisser Weise das Volk mit Gott oder Gott mit dem Volk. Er diente Gott. Aber ein Priester lehrte auch das Volk. Ein Priester unterwies das Volk, in den Wegen Gottes zu wandeln. Er unterwies sie in dem rechten Weg Gottes. Und ich bin davon überzeugt, dass das die Aufgabe von uns allen sein wird im tausendjährigen Reich. Wir werden Priester Gottes sein. Das heißt, wir werden unmittelbare Gemeinschaft mit Christus haben können. Wir werden die Nationen unterweisen mit Christus gemeinsam als Priester. Wir werden sie auf dem Weg der Gerechtigkeit weisen. Wir werden sie unterrichten. Wir werden von Gott selbst, von Christus selbst ausgesendet werden, um über Nationen und Völker zu herrschen in diesem Reich. Das wird deine und meine Aufgabe sein. Eine Stelle zum Nachlesen für euch zu Hause, vielleicht Jesaja 66 ab Vers 18. Dort wird beschrieben, dass Christus in diesem tausendjährigen Reich Leute aussenden wird zu den Enden der Erde, zu den Nationen am anderen Ende der Erde, um diesen Nationen das Recht zu predigen. Jesaja 66, ab Vers 18. Aber auf eine Stelle möchte ich noch abschließend eingehen, die wir in Lukas 19 finden, wo wir dieses Gleichnis von Jesus bekommen, wo er beschreibt, dass wir in diesem Königreich von ihm, im tausendjährigen Reich, über Nationen herrschen werden. Lass uns diese Stelle kurz aufschlagen. Lukas Kapitel 19. Ab Vers 11 bis Vers 19. Als sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes, also die Herrschaft Christi, sogleich erscheinen sollte. Er sprach nun: Ein gewisser hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Hier spricht Jesus von sich. Er rief aber seine 10 Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen: Handelt, bis ich komme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen: Wir wollen nicht, dass du über uns herrsche. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte von seinem Vater, wenn er wiederkommt auf diese Erde, um zu herrschen, dass er diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu sich rufen ließ, um zu erfahren, was jeder erhandelt hatte. Der Erste aber kam herbei und sagte: Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Und er sprach zu ihm: Wohl, du guter Knecht, weil du im Geringen treu warst, so habe Gewalt über 10 Städte. Der Zweite kam und sagte: Dein Pfund, Herr, hat 5 Pfunde eingebracht. Und er sprach aber zu ihm: Und du sei über 5 Städte. Bis hierher mal. Der untreue Knecht wird dann nichts bekommen. sogar das, was er hatte, wurde genommen und dem treuen Knecht gegeben. Aber hier wird beschrieben, bildlich von Jesus Christus, dass er auf diese Erde kam und dass er wieder zurückgegangen ist zu seinem Vater, um sein Reich zu empfangen. Und wenn er auf diese Erde kommt, dann wird er seine Knechte, das heißt dich und mich, zu sich holen. Und er wird uns, je nachdem, wie treu wir mit dem umgegangen sind, was er uns gegeben hat, über Städte setzen in seinem Reich. Und ich verstehe diesen Text wörtlich. Ich verstehe diesen Text so, dass du und ich auf dieser Erde über Städte, über Bezirke, über Bereiche und Landschaften dieser Erde herrschen werden. Und das ist, was ich zu Beginn dieser Bibelstunde gesagt habe, dass der Blick in dieses zukünftige Reich jetzt schon Auswirkungen hat, wie wir auf dieser Erde leben. Je nachdem, wie treu wir auf dieser Erde mit dem umgegangen sind, das wir von Gott bekommen haben, umso größer wird unser Lohn und auch unsere Autorität in seinem Reich sein. Und hier geht es nicht, liebe Geschwister, darum, dass Gott dich anhand deiner Tätigkeit belohnen wird, wie groß deine Tätigkeit ist. Das sagt uns der Text nicht. Gott wird dich anhand deiner Treue belohnen. Und ob dein Dienst, dein anvertrautes Gut von Christus ein geringes, ein nicht sichtbares, ein in deinen Augen kein großes Pfund ist, spielt keine Rolle. Die Frage ist, gehst du mit dem, was Gott dir gegeben hat, treu um? Und dann wird auch dein Lohn groß sein. Und dazu möchte ich dich und mich ermutigen, dass wir lernen, jetzt schon auf dieser Erde im Geringen treu zu sein, in den kleinsten Dingen, die Gott dir und mir anvertraut hat. Ob es in der Familie ist, die Kinder zu erziehen oder den Eltern zu gehorchen, ob es auf der Arbeit ist, deinem Vorgesetzten zu gehorchen, ob es in der Gemeinde ist, kleine Dinge zu tun oder auch große Dinge zu tun. Egal, wo Gott dich hingestellt hat, sei treu in diesen scheinbar unbedeutenden Dingen und Gott wird dich erhöhen zu seiner Zeit. Und so hoffe ich sehr, dass auch wenn dieser Text etwas kompliziert war, vielleicht habe ich manche Dinge nicht ganz verständnisvoll rübergebracht und ich bin mir auch sicher, dass ich in vielen Bereichen noch nicht den vollkommenen Überblick habe und dass ich vielleicht sogar an manchen Stellen irren kann. Aber was ich denke, was der Text uns deutlich gemacht hat, ist, dass der Satan gebunden werden wird, dass sein Einflussbereich für 1000 Jahre nicht mehr existieren wird. Und dass Christus in dieser Zeit herrschen wird mit uns zusammen, mit seinem heiligen Volk des Alten und des Neuen Bundes. Und dass wir mit ihm gemeinsam über Städte und Nationen und Menschen herrschen werden. Amen.